Herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 16. Mein Name ist Etienne Gade und in einem Videocall zugeschaltet sind Jochen Dominikus,
Hallihallo.
Georg Zahl und die fantastische Alice Westerholt. Guten
Hallo.
Morgen.
Guten Hallo, Morgen. Die man übrigens auch immer zuerst nennt. Man nennt Damen immer zuerst, Eddie.
Nee, in dem Fall
habe ich
erstens Gleichberechtigung, solche Regeln gibt es nicht mehr. Und zweitens habe ich mir überlegt, ganz bewusst erstmal erwähne ich die, die nichts Wichtiges beizutragen haben zu diesem Podcast. Und dann sagen den
mein Name
Star.
Ist Etienne Gade, war Nummer 1, stimmt.
Okay, touché, aber wie ist es beim Football? Da kommt auch nicht der Quarterback zuerst aufs Feld gerannt. Da kommt doch erst der Linebacker oder so aufs Feld, damit alle
Spalier stehen.
Wenn Tom Brady aufs Feld rennt, damit dann alle am Start sind. Und Alice ist unser Tom Brady.
Oh, das ist so nett.
Denn die Quarterbacks werden immer beschützt von ihren Linebackern. Das ist so beim Football.
Heute
das habe ich nicht gesagt.
Total gut. Das ist alles so angenehm, Etienne. Kannst du einfach weiterreden? Wir machen den Fall nicht. So, das ist wirklich schön, weil die letzte Woche hatte ich es mit ganz schön viel komischen Leuten zu tun. Ja. Und die waren
die
gar nicht so nett wie
Porn.
Ihr. Und jetzt freue ich mich so auf euch. Und jetzt natürlich noch viel mehr. Also komme ich dann jetzt mal reingestürmt.
Ja, was hast du uns denn, was hast du uns denn heute Feines mitgebracht, Alice? Ich muss ja sagen, der letzte Fall, also Folge 15, war ja sehr unterhaltsam.
Ja, ne, ging.
Der war echt gut. Was haben wir denn heute? Kannst du schon vielleicht sagen, in welche Gefilde begeben wir uns, in welche Länder, Zeiten?
Ja. Also es ist ein relativ aktueller Fall. Georg und ich haben ein bisschen hin und her überlegt, was denn wohl jetzt geschmeidig sein könnte. Und heute nehmen wir in unseren illustren Viererkreis hier und mit der geneigten Zuhörerinnenschaft einen Menschen auf und noch einen Menschen und noch einen Menschen. Wir haben es mit dreien zu tun. Und zwar haben wir es mit Helg zu tun, wir haben es mit Ernani zu tun und wir haben es mit Susanne zu tun. Und die drei haben auch alle unterschiedliche Rollen. Der Helg, das ist einer, den könnte man altertümlich als Gigolo bezeichnen. Mhm. Man könnte auch sagen, da ist eine Menge kriminelle Energie, aber auch eine Menge menschliche Schwäche dabei. Den schauen wir uns genauer an. Dann haben wir mit einem waschechten Italiener, dem Ernani, zu tun. Der ist Guru. Und das würde ich eher sagen, nicht so sehr hauptberuflich wie Geldfan. Also Ernani ist ein großer Fan von viel, viel Geld.
Sind das nicht viele Gurus?
Das sind, glaube ich, viele Gurus, ne? Also Geld schadet denen
erst,
immer nie.
Erst
so.
Geldfan und dann
genau.
Guru.
Genau. Gut, dann bin ich auch ein Guru. Also wenn man das
richtig macht, dann ist man ja als Guru auch, also dann kommt das Geld ja von alleine. Zählt das nicht auch mit dazu, irgendwie, wenn man so zum Beispiel seine eigene Glaubensgemeinschaft, nenne ich es mal, gründet, dass ein wichtiger Teil davon ist, dass die Leute ihre irdischen Besitztümer mir geben?
Und war das sowas auch mache? So mit dem Ablasshandel damals, Georg?
Ja, also ich glaube schon. Ne?
Ganz großen Sekten haben damit auch schon gearbeitet, mit viel, viel Geld. Ne? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in
das
den
Das Geld
Himmel
belastet
springt.
Dich nur, mich hingegen nicht, genau. Weil meine Seele quasi rein ist. Und wenn deine Seele auch rein werden soll, dann gibst du mir all dein Geld.
Ich würde es dir abnehmen.
Hier, genau. Ja, auf diesem alten Bauernhof und mit ökologischer Landwirtschaft und so.
Richtig.
Oder gibt es noch so viele Fälle, ne?
Ja.
Die wir beackern können?
Ja.
Ich muss gerade schon wieder an Jonestown denken.
Ja.
Machen wir noch.
Und ich hatte eigentlich immer vor, so wie in diesem anderen schönen Podcast, den wir öfter mal zitieren, immer wenn Gott ins Spiel kommt oder ein Guru oder so, immer so ein Donnerhallgeräusch. Und so einen Hall dahinter zu legen, weil es dann einfach auch immer dämlich wird. Und Loriot hat ja mal gesagt, wo die Würde aufhört, fängt die Komik an. Und so ein bisschen ist es da auch. Wir haben es mit einer dritten Person noch zu tun. Und das ist Susanne. Und die ist gleich zwei Personen in einer.
Die Susi. Und
die Susi. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Die hat sehr, sehr viel Geld. Und die hat sehr, sehr viele Anwälte. Okay. Und die hat auch sehr, sehr vielen schon gesagt, man darf nicht so doll über sie reden. Deshalb habe ich heute sehr, sehr genau hingeguckt, was ich auswähle an Quellen. Und auch die werden wieder in den Shownotes stehen. Aber Susanne ist 2-in-1. Die ist nämlich sowohl Opfer in der Geschichte als auch unsere Heldin. Denn die bringt den Täter zur Strecke. Wenn auch vielleicht nicht so lange, wie wir uns das vorstellen. Und es gibt dieses Mal, Etienne, also du brauchst danach nicht eine Stunde lang eine Wand anzuschauen und dich zu fragen, kann ich jemals wieder atmen nach 37 Leichen? Es gibt keine einzige Leiche außer deren, den Leichen, die durch natürliche Tode entstehen.
Oder die man nicht gefunden hat.
Mhm. Oder die Leichen im Keller.
Ja, genau.
Aber Moment, also so womit haben wir es denn hier dann zu tun? Also erstens
keine mal, Leichen.
In welchem Land sind wir? Hast du das schon gesagt?
Deutschland, Italien, Schweiz, Monaco.
Und in welchem Jahr?
2000er Marke, Anfang der 90er geht's los.
Mhm. Was will denn der Herr Inspektor rausfinden?
Den Jochen durchaus auch verdächtig, weil er in Deutschland war zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Das stimmt.
Wir hören mal weiter, was du noch für Indizien hast und vielleicht können wir den Jochen dann endlich
überführen. Du bist ein exzellenter Polizist.
Total.
Etienne, du hast sie waren in den 2000ern auch in Deutschland, das macht sie verdächtig.
Ja. Halten Sie sich zur Verfügung.
Also, ist doch so, wenn wir hier über Kriminalfälle in Deutschland reden, dann muss man doch einfach erstmal die Fakten benennen.
Auf jeden Fall hier ernsthaftes Profiling.
Ja. Wir werden die Schlinge ja noch weiter zuziehen im Laufe dieses Podcasts.
Ist euch das mal aufgefallen in Krimiserien, dass es ganz viele Momente gibt, wo jeder Zuschauer sagen würde, nein, nimm den sofort fest und der Polizist sagt immer, halten Sie sich zur Verfügung, ich brauche Sie nochmal, rufen Sie mich an oder ja. Und wo man sofort denkt, aber eigentlich, der ist es doch, nimm den doch einfach fest.
Ja, Gaffertape drum, direkt da eine Eisdiele.
Nicht die lassen die immer zu früh. Ja.
Vielleicht, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass halt dann die Serie nur 3 Minuten lang wäre und nicht so erfolgreich. Aber vielleicht ist da irgendwie, vielleicht wäre es sinnvoller, wenn der Kommissar einfach direkt in den ersten 2 Sekunden den Fall löst. Dann könnte man noch einen gucken, der 2 Sekunden.
Würde man die Krimiserie sparen auch.
Ja, ja. Dann müsste man sich das alles gar nicht angucken.
Man kann kürzen, durchaus.
Ja, absolut.
Ja. Okay, wir bringen Alice raus.
Wollt ihr es Verbrechen raten oder soll ich es raushauen?
Also wenn du gesagt hast, es gibt keine Leichen, Deutschland, Italien, Österreich, deshalb
Monaco.
Monaco auch noch.
Ja, ich weiß, also
geht
was
es hier
ist.
Um Raub im großen Stil.
Nee, nein. Ich sage etwas. Also es sind mehrere Verbrechen. Einmal Betrug.
Darf ich kurz was sagen? Jochen, während du redest, wedelt Jochen mit einer rosa Fliegenklatsche. Das ist sehr bedrohlich.
Hier auf dem Land gibt es viele Fliegen.
Jochen ist bewaffnet.
Also es ist Betrug, es ist Hochstaplerei und Heiratsschwindel und Urkundenfälschung. Diese 4 Dinge kommen zusammen.
Haben wir einen Tuschknopf?
Mhm.
Also Jochen, das ist ziemlich sehr nah dran. Sexerpressung, Hochstapelei und es geht heute um einen Herrn, den wir uns natürlich, wir gucken es uns wieder von Täterseite an. Und zwar geht es heute um Helk Skarbi. Das ist
doch ein Anagramm, niemand heißt Helk Skarbi.
In der Schweiz
klingt, als
ist
ob
alles
jemand
möglich.
Buchstaben vergessen hat beim Namen. Helga.
Helke so. Heißt er eigentlich.
Helk Skarbi. Also hätte ich den nicht schon gekannt vorher, den Namen, hätte ich gedacht, da kommt gleich so ein Wikinger um die Ecke. Und der ist aber überhaupt nicht so von der Figur. Der ist ganz, ganz schmal, ganz, ganz schlank und der sieht so aus wie jemand und guckt auch so. Der löst in mir so eine Art Gefühl sofort vom Hingucken aus wie, oh, ich glaube, dem muss ich mal ein Käsebrot schmieren oder der soll sich erstmal einen Moment hinsetzen oder so. Also der sieht gar nicht so aus, wie der Name so klingt, ist aber im Laufe seiner Laufbahn ziemlich gut darin, Gigolo-Fähigkeiten auszubauen zu einem bestimmten Zweck und Georg,
ich habe ein Anagramm gefunden. Hackbeil. Das ist ein Anagramm zu Helk Skarbi.
Wenn das mal nicht großartig ist.
Hackbeil.
Ist das justiziabel, wenn wir T-Shirts drucken, wo Helk Skarbi und darunter Hackbeil als Anagramm steht?
Ich bin mir aber jetzt gerade, ist es überhaupt die richtige Anzahl von Buchstaben? Ist das ein volles Anagramm oder nur ein Teilanagramm?
Ach, ist egal.
Ist egal, ne? Hackbeil.
Ja.
Gut.
Hackbeil ist super. Naja, wie muss man sich einen Mann vorstellen, den man als Gigolo bezeichnen würde, der das auch schafft, anscheinend im Laufe der Zeit viel, viel Geld von reichen Frauen vor allen Dingen zu erhaschen? Den stellt man sich am besten nicht vor als Draufgänger und Macho. Das funktioniert bei Frauen eher selten, sondern eher als sehr, sehr, sehr einfühlsamen Gentleman, der nicht aufdringlich ist. So haben den später auch die meisten Frauen erlebt. Jochen nickt schon wissend. Mhm. Ja. So machst du es auch, ne?
Ja, einfühlsam würde ich sagen, ist das große Stichwort hier.
Genau. Also der hat es soweit sogar geschafft, dass die Initiative gar nicht mehr von ihm ausgehen musste. Also der machte, hat das anscheinend sehr, sehr gut hingekriegt. Wer ist der? Wo kommt der her? Wann wurde der geboren? Ich fasse mich kurz. Der 1965 geboren. Und zwei Jahre vorher wird auch sein Opfer, die Susanne, geboren. Die Strecken, die Lebensläufe entwickeln sich parallel. Also Scarbi verbringt seine Kindheit zum Teil in Brasilien, ist Schweizer, verbringt seine Kindheit zum Teil in Brasilien und hat auch einen brasilianischen Pass, spricht Portugiesisch und das ist nur eine der sechs Sprachen, die er spricht. Sein Vater, Steffen Russack, das ist nämlich sein Geburtsname, der hieß gar nicht Scarbi von Anfang an, sondern Russack, der war Vizedirektor bei Sulzer. Und was später dann rauskommen wird, ist, dass die Beziehung zu Helks Eltern schon sehr früh distanziert war. Das geht aus diversen Protokollen hervor, die später bei Gericht landen werden und aus denen ich gar nicht alles erzählen darf, denn diese Protokolle sind noch online verfügbar, aber es gab später Verfügungen, die nicht mehr zitieren zu dürfen. Ja, wird noch drum gestritten, kommen wir später nochmal drauf. Mit 13 geht Helk nach Winterthur, wo er die Sekundarschule und das Gymnasium besucht und als er damit fertig ist, geht er nach Zürich und studiert Jura, wird also Rechtswissenschaftler. Wir haben es also auch mit einem hochgebildeten Menschen zu tun. Er schließt das 1992 ab mit dem Lizenziat, kommt sofort bei einer schweizerischen Kreditanstalt unter, der heutigen Credit Suisse, und arbeitet, weil er gut aussieht, auch ab und zu als Model. Also könnten wir uns jetzt denken, naja, mit Geldnot haben wir es wahrscheinlich erstmal nicht zu tun. Wie kommt der auf die schiefe Bahn? In diesem Jahr 1992 passiert parallel etwas. Da lernt nämlich unser Helk den Ernani kennen. Das ist ein in der Schweiz lebender Guru, würden wir sagen. Er versammelt viele Menschen um sich, denen er Heilsversprechen gibt. So zum Beispiel gibt es um ihn herum und in seinem Haus, er sagt, er ist der die Autobahn zum Himmel für die Menschen, die ihm folgen. Da gibt es solche Blutgeschehnisse, also er blutet dann plötzlich aus den Händen und so versammelt, ne, Menschen um sich, die sich Genesung versprechen oder die sich schwächer fühlen oder Angststörungen haben oder sonst was, den lernt er kennen. Und in diesem Jahr heiratet er seine erste Ehefrau. Diese Ehe wird zwei Jahre später wieder geschieden. Diese Frau, die er dort geheiratet hat, mit Nachnamen Scarbi, diesen Namen behält er dann, die steigt aus der Sekte aus. Die hat er dort in dieser Sekte kennengelernt. In der Sekte selbst gilt Scarbi als Sunny Boy. Also der ist so die rechte Hand von dem Ernesto Barretta. Nee, Ernani, jetzt habe ich mich schon wieder, heißen ja gar nicht alle Ernesto, ne? Da war sie wieder. Ernani Barretta also nimmt ihn an sich wie einen Sohn und fördert ihn und unterstützt ihn und bietet ihm in dieser Sekte einen ganz besonderen Platz, nämlich den an seiner Seite. Was wohl auch unserem Helk Scarbi ganz gut gefällt. Bleiben wir mal noch kurz bei Helk. Er macht parallel, diese Sekte ist nicht sein Hauptjob, aber er macht parallel eine starke, steile Bankkarriere. Also von einer Filiale der Credit Suisse wechselt er zum Hauptsitz, wird gemäß Lebenslauf, den er später vorlegen muss oder der sichtbar wird, zum jüngsten Mitglied im Team, das die Übernahme und Integration der Volksbank begleitete. Also der ist schon sehr früh sehr erfolgreich. verlässt dann so viel zur Karriere 96 als Kadermitglied diese Bank und macht sich als Berater selbstständig. Später betreut er Projekte für ausländische Auftraggeber, geht dann zum Militär, wird 95 dort zum Oberleutnant befördert, also macht auch da eine gute Karriere, beantragt aber dann eine medizinische Neubeurteilung und wird 97 als dienstuntauglich entlassen. 2002 zieht er in eine Einzimmerwohnung in Uznach und heiratet kurz darauf Skarbi. Er eröffnet auch ein Übersetzungsbüro dort und ab jetzt müssen wir gucken, was passiert denn sonst. Also als steuerbares Einkommen gibt er an rund 33.000 Franken bei der Steuer. Das sind so 30.000 Euro. Lebt nicht auf großem Fuß, fährt einen alten Mercedes und führt ein relativ bescheidenes Leben. Und
da kann was man macht sich er zurzeit beruflich?
Warum? Jetzt in diesem Moment? Mhm.
Also nicht jetzt in diesem Moment, aber zu dem Zeitpunkt, den du gerade erzählst.
Ist er Banker. Da ist er Banker.
Banker und, mit 30.000 Euro Einkommen in der Schweiz. Ja,
und freier Berater ist er danach. Also ob er da aus der Bank ausgestiegen ist, habe ich nichts
gefunden. Dann ist er günstig als Berater.
Der hat eine Null vergessen.
Ja, ich glaube auch.
Ja. So was passiert parallel in dieser Sekte. Wir gucken es uns mal an, bevor ich zu Tatabläufen komme, die spannend werden können. Wir schauen mal auf Hernani Barretta, unseren zweiten Protagonisten, den Guru.
Das ist ein sensationeller Name übrigens.
Unglaublich. Und der Typ ist auch relativ schnell abgetaucht. Und da gibt es Interviews. Ich stelle noch ein ganz, ganz tolle Doku dazu in die Shownotes. Da könnt ihr euch den Hernani Barretta angucken. Der ist nämlich ein Mann, der gerne vor Kameras steht. Auch mitten in Gerichtsverfahren. Und das
trägt der goldene Brillen.
Ja, natürlich. Und er steht hinter einem Rasenmäher in einem Interview, Jochen.
Jochen.
Ja. Und da geht das nur badabim, badabam, badabim, badabam. Und er redet und redet und redet und redet und sagt, er war das alles nicht und überhaupt. Und sie können das ganze Grundstück umgraben, hieß es mir, und die Zeitungen haben mich fertig. Also der ist unglaublich. Das ist wie eine Komödie. Guckt euch den an, der ist toll. Also, in der Gruppe um Hernani Barretta, um es zu beschreiben, suchen Schweizerinnen und Schweizer Spiritualität. Der zieht da als in den 90er Jahren ein Ding auf, wirklich auch wie aus dem Bilderbuch. Es gibt auch Videoaufnahmen davon, da sitzt er mit einem schwarzen Rauschebart auf so einem Thron und um ihn rum und zu seinen Füßen sind da seine Anhänger und lauschen ihm. Später erzählen Ex-Mitglieder dieser Sekte etwas über dieses Refugium. Also stellt euch vor, das ist ein Riesengrundstück mit so einer Jesus-Statue drauf, die so die Hände erhebt. So erhebt er genau so auch die Hände. Das luxuriöses Hotel, das steht da drauf, so im Landhausstil, hoch über dem Bergdorf Pesco San Sonesco. Also Pesco San Sonesco ist das Dorf, wo er seinen Hauptsitz hat. Das ist so eine
Klingt im Moment alles wie so eine schlechte TKKG-Folge, oder? Ja, Pesco San Sonesco, Hernani Barretta. Das ist unglaubwürdig.
Aber dann kam Susanne.
Dann
Susi.
Dann wird ja, alles richtig. Besser. Ja. Jetzt wird es erstmal noch ein bisschen bescheuerter, weil nämlich dieses Bergdorf Pesco San Sonesco bei Pescara für den Sektenführer Hernani Barretta. Er sagt, es ist das Zentrum der Christenheit.
In der Schweiz.
Er nimmt sich an seine Seite eine Dame namens Benninger, Vornamen habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Die ist ein bisschen anfällig, weil die auch so Heilpraktik Rudolf Steiner.
Ich mag die Beschreibung, die ist ein bisschen anfällig. Ich würde sowas möchte ich, das soll irgendwann mal auf meinem Grabstein stehen. War ein bisschen anfällig.
Also er zieht natürlich so ein bisschen anfällige Leute auch an, die so ein bisschen esoterischer sind und so ein bisschen sinnsuchend und so. Und
hast du was gegen Heilsteine?
Ich?
Hat dir überhaupt jemand was gegen Heilsteine oder so? Sind Steine doch gut. Sind
nee. Super. Heilsteine, Heilfasten.
Hallo? Die haben Energie.
Energetische Pyramiden und so.
Alles klar. Ich habe so eine Kieselsteinkette, die ich mir bei Fieber immer auf die Stirn lege.
Gibt's auch in unserem Shop, ne? Hier geerdete und entgiftete Steine.
Ich habe meine
1422 Euro.
Aber da muss man aufpassen, da muss man sich ein bisschen mit auskennen. Wenn du den falschen Stein auf die Stirn legst, da kann wirklich auch der Kopf explodieren. Da muss man wirklich gucken, was man da hinlegt.
Da musst du vorher viel Geld für einen Heilpraktiker bezahlen, vielleicht. Damit
oder schreibt mir, wenn ihr euch nicht sicher seid.
Ach so, du machst dann die Beratung gleich.
Ich bin ja auch im Prinzip ein Guru, Alice, das wusstest du gar nicht, ne?
Deshalb fühle ich mich so gut in deiner Gegenwart.
Ja,
das ist diese Aura, die dich umgibt.
Es ist diese Aura und wir sprechen über das Finanzielle später, denn ich glaube, das Geld macht dich nicht glücklich.
Aber ich kann es dir eigentlich direkt überweisen. Ich habe so das Gefühl, das ist bei dir
besser. Eben, seliger denn nehmen.
Ja.
Ich werde es anlegen,
aber
im Namen.
Kennt ihr diese Energiebändchen? Es gibt ja viele Leute, die diese Energie
haben. Hat nicht Wolfgang Petri auch sowas?
Der 20.
Aber es gibt diese typischen, die ja auch völlig so normal geworden sind, wo alle so, nee, das ist nur ein normales Bändchen, aber die Hälfte davon glaubt an irgendwelchen Energieausgleichsscheiß oder keine Ahnung was.
Was du meinst, ist jetzt eine Apple Watch. Ja, und das ist was anderes, die kann wirklich ein paar Sachen. Aber ich finde es süß, dass du es Energiebändchen nennst.
Das wäre doch vielleicht ganz cool,
wenn
Leute so verhaftet werden und der Polizist sagt, ich mache ihnen mal so ein Energiebändchen um beide Hände.
Aus Eisen.
Die sind aus Eisen. Ja, was ist da los in dieser, was sagen die Ex-Sektenmitglieder? Also außer dieser 6 Meter hohen Jesus-Statue am Rande eines gigantischen Parkplatzes, natürlich mit Achtung, Helikopter-Landeplatz, deutet überhaupt nichts
auf. Selbstverständlich, man braucht einen direkten Weg zu Gott, der führt nur über den Helikopter.
Genau. Geht schneller, meinst du, ne?
Ja.
Dieses Haus sieht nicht so aus, wie wir uns das jetzt so vorgestellt haben, kurz Georg, mit so einem ollen Bauernhof, wo sie alle hinpilgern. Ganz, ganz im Gegenteil, sondern das sieht aus wie ein Edelhotel, ne? Und, später sagen Sektenmitglieder, die ausgestiegen sind, dass sie unzählige Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, alles für ein bisschen Kost und Logis dort gearbeitet haben, das alles in sauber gehalten haben und geputzt und gemacht und repariert. Ja, also ehemalige Anhänger des Sektenführers sagen dann, nachdem Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, ein paar Sachen und unter anderem auch, dass das Barretta 88 angefangen hat. Zwar hat er wohl auf einer Party einen Züricher getroffen und die waren sich sympathisch. Das ging um Spiritualität und um Freundschaft. Und unser Helg Russack, unser späterer Sexerpresser Skarbi, kam 1992 als Nachbar des einen Freundes dazu. Also die Gruppe hat sich früh als verschwörerische Gemeinschaft gesehen. Niemand durfte von dieser Gruppe erfahren. Also das ist ja auch so ein gemeiner Trick, sage ich mal, ne? Die Leute auch so zu isolieren und zu sagen, wir machen hier mal eine Struktur auf, die in sich abgeschlossen ist. Gibt den Leuten ein Gefühl von Exklusivität, aber auch natürlich die Sicherheit, dass nichts nach außen dringt. Und es kommen vor allen Dingen interessanterweise viele, viele Jurastudenten auch in diese Sekte hinein, wo ich schon gedacht hätte, das ist ja ulkig, weil die sind ja eigentlich, hast du nicht auch mal Jura studiert, fällt mir gerade auf.
Das ist korrekt, ja. 3 Semester sogar.
Mhm. Guck mal, da haben wir schon wieder eine Parallele.
Was wollt ihr wissen?
Aura.
StGB heißt Straf. STSGB SGB Strafgesetz.
Holla die Waldfee hier. Wir können bald eine Serie zu dir drehen.
Also
SGB heißt
Strafgesteinsbuch.
Ich kenne sehr viele Gesetzesbücher.
Super Gesetzbuch.
Wenn ihr was wissen wollt, fragt mich. Ich kenne die Paragraphen noch auswendig. Zum Beispiel Paragraph 73
Du weißt nur nicht, was drinsteht. Du kennst nur den Paragraphen auswendig.
Ja, aber den gibt es auf jeden Fall. Mhm. Den Paragraph 73 StGB. Könnt ihr mal nachgucken.
Okay. Danke, Eddie.
Gerne.
Also ähnlich liebevoll, wie Eddie uns jetzt den Paragraphen 73 ans Herz gelegt
73.
hat. 73?
73, ja.
73. Mhm. War Barretta sehr liebevoll und wie ein Vater und schenkte seinen Schützlingen da sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Also alle haben gesagt, allen hat er gesagt, Gott wollte, dass du mich kennenlernst. Ne, also es macht ja auch sowas so, oh Gott, hat das jetzt hingekriegt, dass ich jetzt bei dem sitzen darf. Also der hat sich gar nicht geschämt, alles Mögliche zu erzählen. Dann hat er wieder so geswitcht, das ist auch ein üblicher Trick, gerade bei unsicheren Leuten, und hat gesagt, gut, dass du hier bist, du weißt ja gar nicht, wer du bist. Ich kann dir aber sagen, wer du bist. Ne? Und dann mit viel Shishi und Spiritualität. Und natürlich wusste er, wer die Leute sind. Das hat er ihnen auch erzählt, denn er konnte ja ganz viele Sachen. Er konnte ins Jenseits gehen, er konnte ins Geistige gehen, er konnte Ernesto. Auch in andere. Ja, in Ernesto. Der konnte auch in andere Körper und wieder rausgehen.
Das kann ich auch.
Ja?
Teilweise.
Also er sagte, durch seine Haare werde er geistig aus dem eigenen Körper gesaugt. Das kann dir schon mal nicht
durch die Haare.
Georg. Das,
nee. Ne? Da habe ich Glück gehabt.
Hast du aber Glück gehabt.
Ich werde nicht geistig aus meinem eigenen Körper gesaugt.
Nein, nein. Und dieses aus den Haaren hindurch, aus dem Körper gesaugt werden, geschehe in einer Art Häutung. Also wie bei so einem Reptil. Bevor er dann wieder in den Körper käme. Und das alles sei sehr schmerzhaft. Also er hat das wohl auch in vorgemacht, in einiger schauspielerischer Qualität. Immer wieder sah man Blut im Haus, so an bestimmten Stellen. Manchmal legte er sich auch in eine Blutlache und betete darin herum. Sagt man herumbeten, ich glaube.
Ja, ich glaube schon, das ist der korrekte Terminus technicus.
Ja, Entschuldigung. Ja. Aber das ist gar nicht so witzig, weil die Leute haben wirklich Schiss gekriegt. Ne, wenn das passierte. Stellt euch vor, so abgeschlossene Gemeinschaft, da liegt da plötzlich dein Guru, der dich in den Himmel führt.
Aber das sind doch, ich meine, das sind doch intelligente Leute, die haben studiert, und dann kommt so ein Typ und sagt, ja, also ich werde aus meinen Haaren herausgezogen und in so eine spirituelle Welt. Ne? Und alle sitzen da so, ja.
Ja, und das, ne?
Hier hast du 50 jetzt, Euro.
Das ist jetzt schnell erzählt. Vielleicht, Georg, muss man dazu sagen, dass der nicht so eingestiegen ist, ne? Das hat sich langsam gesteigert. Also
meinst du, ging nicht so los?
Nee.
Hey, meinte, setz jetzt, du möchtest ein Bier, ne? Magst du auch Fortuna? Ja, ich mag auch Fortuna. Guckst gerne Fußball, ich guck gerne Fußball. Was ich dir noch erzählen wollte, was erzählt? Durch meine Haare übrigens. Zack. Und schon, ja, jetzt wo du es sagst.
Oh, ist das großartig. Also so fing er nicht an.
Ich leg mich mal kurz hier in die Blutlache. Ja, mach.
Ja. Ja, aber der muss, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, der muss sich ja auch vorher irgendeine Strategie überlegt haben, die möglichst glaubwürdig ist oder wo er meint, okay, damit kann ich überzeugen, und dann, also eine gute Idee wäre, ich sag denen, dass ich durch meine Haare, ist doch geil, oder?
Also da weißt du, was ich glaube? Ich glaube, der glaubt das selber. Weil das ist zu abstrus, um es nicht auszudenken. Wenn man sich das ausdenken würde, dann wird man doch irgendwelche Dinge nehmen, die glaubhafter sind, dass man auf spiritueller Ebene mit irgendwas verbunden ist. Aber man sagt doch nicht hier, also ich gehe durch meine Dauerwelle raus aus meinem Körper und ihr habt dann mit der Astralwelt Verbindung. Durch die Haare.
Ja. Oder ist
es? Also damit fängst du, das machst du doch nicht, wenn du es nicht wirklich glaubst.
Aber Georg, hast du schon mal...
Da kannst du auch immer einleiten mit... Ihr werdet mich jetzt für bescheuert halten, aber...
Nein, offensichtlich kennst du die Basics der spektralen Physik nicht. Es ist folgendermaßen. Hast du schon mal einen Luftballon an deinen Haaren? Gut, es ist eine rhetorische Frage in deinem Fall, aber du hast es schon mal gesehen, dass man einen
Luftballon... Ich nehme mir da immer Kinder für, ich weiß, was du meinst.
Genau. Und dann kannst
du... Nee, bei mir ist so ein Kinderspielplatz, ich gehe da oft mit geladenen Ballons vorbei.
Und reibst sie an den Kindern.
Ein Kind an den Zaun. Willst du ein Duplo? Zack. Und dann kommt der Luftballon an die Haare.
Genau, und dann weißt du ja, dass es da eine elektrische Statik entsteht, die die Haare zu Berge stehen lässt.
Ja, ja.
Über diese
Kann man auch nachhelfen.
Ja, über diese elektrischen Verbindungen.
So eine Schockpistole.
Diese elektrischen Verbindungen gehen direkt hoch und können zum Beispiel als Signal von Satelliten aufgefangen werden.
Mhm. Von Drohnen auch, ne?
Von Drohnen, ja. Und zum Beispiel soll man das nicht machen im Flugzeug bei der Landung und beim Start. Also kein Luftballon an den Haaren reiben.
Kein Handy anmachen, ne?
Genau. Deshalb Flugmodus und nicht und durch diese elektrische, ganz kurz, Jochen, wenn ich
das. Meinst du, die Flugzeuge sind häufig im Flugmodus?
Die Handys, nicht die Flugzeuge.
Ah.
Und du hast dann eine elektrische Statik auf dem Kopf, und ich glaube, dass dieser Guru Barretta genau diese Technik benutzt hat, um Kontakt aufzunehmen.
Moment, Kontakt zu wem? Zu seinen Jüngern oder zu seinen Astralformen?
Das weiß nur Baretta.
Das ist Geheimwissen, glaube ich auch.
Also, wer ist denn überhaupt in dieser Astralebene? Ist da jetzt irgendwie direkt Gott oder Gott und Buddha oder ist da jetzt eher so Thor?
Sagt ja, das sind alles christlich. Also das müsste jetzt der eine Christengott sein. Und da nun, könnte ich mir auch vorstellen, Olaf. Da kennt er sich am besten. Olaf, genau. Also was er halt auch kann, und das macht es wahrscheinlich für seine immer so um die 12 Anhänger. Aha, wir erkennen Parallele. Even Jesus lost one of 12. Er macht viel so diese anthroposophischen Kenntnisse. Die gibt er weiter, interpretiert anhand derer anthroposophischen Kenntnisse paranormale Phänomene, die um ihn herum angeblich geschehen. Also, dass er zum Beispiel gleichzeitig an zwei Orten sein kann, dass er die Wundmale Christi erhält, dass er auch Gedanken lesen kann und dass er auf unerklärliche Weise heilen kann. Und da wird es ein bisschen super, super kriminell, weil da natürlich auch Menschen kommen, die krank sind. Ne? Und da,
wir reden hier vom Erfinder der Homöopathie.
Der war, glaube ich, ein bisschen älter. Das war, wie hieß der nochmal? Hahnemann.
Ah, okay.
Hanebüchen. Hahnemann.
Der hieß Hanebüchen, das würde besser passen.
Nun gut, also ja. Baretta gab seinen Jüngern das Gefühl, er sei geistig in ihren Köpfen und machte sie dergestalt hörig und abhängig, gab ihnen eine Art neue Familie und das waren halt häufig auch so Leute, die ein bisschen lost waren. Ne? Also der lebte in Italien, kommt aber oft in die Schweiz. Später sagten Ex-Mitglieder, alle waren suchend und jeder hat sich darum gerissen, mit Baretta unter vier Augen seine persönlichen Probleme zu besprechen. Also das müssen so die ganz tollen Momente gewesen sein, die waren auch exklusiv und Baretta hätte ihnen zu jeder Zeit zu verstehen gegeben, dass er durch seine Gebete Segnungen geben könne, die die ganze Familie einschließt. Also nicht nur für diese Person, sondern auch alle anderen, die sie mitsegnen will. Er verlangte aber gleichzeitig, dass der Kontakt zu den Familien komplett abgebrochen werden muss.
Scientology-Prinzip, ne?
Genau, um die volle Kontrolle zu behalten. Er sagte sowas wie, bis jetzt haben euch eure Eltern erzogen, jetzt werde ich euch alles lehren, alles Wichtige im Leben. Ich flöße euch den Glauben ein. Und immer, immer sprach er über den Glauben. Was ist die Seele? Was ist der Geist? Und die Anthroposophen, die etwas älter waren, wie zum Beispiel die Frau Benninger, die er da an seiner Seite hatte, die machten große Augen und sagten, ja, das hat Rudolf Steiner auch gesagt. Also da gab es dann so Wiedererkennungspunkte, die das nochmal sehr bestätigt haben. Andere Jüngere, die alt und die so um die 25 Jahre alt und unerfahren waren, die fühlten sich einfach geehrt, dabei sein zu dürfen. Und so funktioniert so eine Sekte ganz hervorragend. Ja, und in dieser Sekte ist Helg unterwegs. Und wie wir uns vorstellen können, muss so ein Anwesen ja auch irgendwie finanziert werden. Und deshalb sucht er sich auch nicht arme Leute von der Straße als Jünger, sondern Leute, die in Lohn und Brot stehen und die ein bisschen was mitbringen. So verbringt Scabi in dieser Sekte Zeit und fühlt sich da wahnsinnig gut aufgehoben. Wir haben schon gehört, mit seinem Vater gibt es nicht so guten Kontakt und seinen Eltern und sein Guru wird nun zu seinem absoluten Vaterbild. Parallel geht nun seine Tätigkeit als Gigolo los. Und in den 90er Jahren entdeckt sein Guru, dass das ja prima ist und dass das auch so ein Typ ist, der ganz gut in diesen Schweizer reichen Verhältnissen ankommt. Und so geht Scabi auf Geheiß seines Gurus in den 90er Jahren los und geht auf große Banketts und geht auf große Segeljachten und lernt Unternehmerinnen und Unternehmer kennen, auch Unternehmergattinnen, also Leute mit viel, viel Geld und kann sich da ganz hervorragend benehmen, offenbar. Wir erfahren später, dass das erste Mal tatsächlich es in eine kriminelle Richtung geht, also die Tatabläufe ab ungefähr 2002, nach der Hochzeit mit der Scabi. Er macht sich an eine deutsche Frau heran, die wohlhabend ist. Ihr Mann ist Direktor einer Klinik in der Nähe von Konstanz. Die beiden haben Sex, Scabi filmt es. Offenbar war das Zimmer, in dem das stattfand, präpariert und will das Video ihrem Mann zeigen. Scabi geht höchst selbst zur Klinik und übergibt der Nachtschwester der Klinik ein pikantes Paket. Das Video und den Ausdruck einer Homepage. Auf diesem Ausdruck hatte der Mann der Frau geschrieben, er habe die beste Frau der Welt. Und Scabi hat per Hand drauf geschrieben, ja, wirklich. Und in letzter Sekunde, in letzter Minute kann die deutsche Frau dieses Paket abfangen, sodass ihren Mann nicht erreicht. Sie macht später diese Aussage. All diese Frauen, von denen wir noch hören werden, sind nicht namentlich genannt. Die einzige Frau, die sich in die Öffentlichkeit stellt, wird später Susanne sein. Das Ganze kam damals vor Gericht. Laut der Zeitung Der Blick verklagte die Frau den dreisten Scabi beim Landgericht Konstanz, bezeichnete ihn als Gigolo und Abzocker. Scabi schlug damals zurück und zeigte sie an, wegen übler Nachrede verlor und wurde wegen Nötigung 2003 zu 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Ja, womit er auch operiert, um Geld zu erhalten, offenbar ist nicht nur sexuell gefällig zu sein und Beziehungen vorzutäuschen, Ehen zu versprechen und Glück und Freude, sondern es gibt auch eine Geschichte, die er offenbar öfter benutzt, nämlich die Geschichte, er habe kürzlich in Miami ein ein Kind eines Mafia-Paten totgefahren mit dem Auto. Und werde nun von der Mafia erpresst.
Erpresst, nicht gejagt, sondern erpresst.
Genau, die Schadensersatz für dieses Mafia-Kind wollen. Und diese Geschichte wird uns wieder begegnen. Diese Story erzählt er unter anderem auch der steinreichen Comtesse Verena du Pasquier. Die lernen wir in der Dokumentation zu diesem Fall, der einzigen Dokumentation, die ich dazu gefunden habe, übrigens kennen, die ist eine damals schon hochbetagte, schwerreiche Frau in Monaco, die ganz eng befreundet ist mit dem monegassischen Königshaus. Die soll auch am Sterbebett von Fürst Rainier gesessen haben, also eine ganz, ganz oberste monegassische Kreise. Also diese Comtesse, die mittlerweile verstorben ist, war steinreich, hochadelig und wie gesagt sehr gut mit Fürst Rainier von Monaco bekannt. Scabi macht es ganz geschickt auch bei dieser Frau. Er reist nach Monaco und setzt sich dort in ein Restaurant, von dem er weiß, dass diese sehr einsame, sehr alte, aber sehr lebensfreudige Comtesse immer in einem Restaurant, weil sie eben alleinstehend ist und auch immer wieder sagt, sie wünscht sich nichts mehr als noch einmal einen Gefährten an ihrer Seite. Sie reserviert immer einen großen Tisch in einem Restaurant, wo so 10, 12 Leute dran passen und lädt all ihre Freunde ein. Die ist stinkenreich und kann sich das leisten und ist sehr großzügig und eine sehr offene, sehr herzliche Frau. Scabi, ne, wir erinnern uns, Jahrgang 65, deutlichst jünger als die Frau, macht es so, dass er sich gar nicht in ihre Nähe begibt, sondern er setzt sich alleine an einen kleineren Tisch. In der Gewissheit, dass sie in ihrer Art sagen wird, setzen Sie sich doch zu uns, essen Sie doch mit uns, sitzen Sie da nicht so allein. Und wenn ihr mal Helg Scabi Bildersuche eingibt, man kann es sich gut vorstellen, wie der da
beschreibt. Der sieht aus wie Dr. Udo Brömme. Könnt ihr euch noch an den erinnern?
Ja, total elegant, ne?
Wer ist das nochmal?
Dr. Udo Brömme? Ist das nicht schon Habe Kerkeling oder was?
Nein, das ist diese Kunstfigur, der so ein bisschen auf Westerwelle getrimmt ist und so sieht er. Google einfach Dr. Udo Brömme, dann hast du ein Bild von Helg Scabi vor dir.
Okay. Ja, und das geht eine ganze Weile. Also die ist vollkommen verliebt, die ist glücklich. Da macht die Sachen auch geschickt. In dieser Doku wird berichtet von einer Freundin der Comtesse, die sagt, Die war so, die hat gesagt, das ist so ein guter, bescheidener Typ. Er hat mir 3 rote Rosen gebracht. Das zeigt doch schon, dass er hier nicht übertreibt. Ne? Also der macht so die kleinen Gesten und ist mit ihr und bei ihr und gefällig. Er bietet ihr sogar die Ehe an. Und jetzt sein Pech allerdings, eine Bekannte der in Monaco lebenden Comtesse kennt den bereits und warnt ihre damals 83 Jahre alte Freundin, pass mal auf, der erzählt allen das Gleiche. Ne? Also diese Geschichten kommen irgendwie bekannt vor. Und die Damen zeigen ihn an. Das ist für die Comtesse eine ziemliche Katastrophe. Die hatte nämlich schon aufwendig die Hochzeit geplant. Und wir bewegen uns in Kreisen, wo sowas längerfristig geplant wird und groß gefeiert wird. Die zeigt ihn an. Es geht vor Gericht. Und hat eine Menge Geld von ihr bekommen. Wir reden da, ich glaube, so rund um die 9,5 Millionen. Richtig, richtig viel Kohle. Und das geht vor Gericht, der steht da und sie geht als Zeugin ins Gericht und zieht die Anklage zurück, weil er ihr so leid tut. Also auch vor Gericht verkauft er sich wieder ganz bescheiden und ganz schmal und sie zieht die Anzeige zurück. Andere Damen sagen parallel, man hat später mal sein Notizbuch angeguckt, also da sind echt viele Damentermine drin, ne? Also so in diesem Zeitraum, sagen, Scabi habe auch massiv begonnen, Leute zu bedrohen und dann haben die ihre Anzeige wieder zurückgezogen. Zum Beispiel gab es auch ein weiteres Opfer, bevor wir auf den größten Fall kommen, bei dem Susanne eine Rolle spielt, eine tragende, gab es noch ein weiteres Opfer aus Dachau. Eine bayerische Frau, ne, mit einem großen Geldbeutel. Die wurde auch nicht verschont. Der traf sich mehrere Male mit ihr. Wann ist nicht genau bekannt, aber auch sie gab ihm Geld und ist von der Presse natürlich später dann auch befragt worden, ob sie sich äußern möchte dazu. Das wollte sie selbstverständlich nicht tun, weil ja auch das alles hochbeschämend ist. Und wenn da Filme oder Fotos oder sonst was existieren, die hatten Angst, ne? Die Frauen einmal ihren guten Ruf zu verlieren und einmal quer durch die Presse gezogen zu werden.
So, ich glaube, diese Stelle ist ganz gut für eine Unterbrechung.
Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Alice, wir hatten in der letzten Folge von vorn ja den Zuhörern schon mal die großartige Versicherungs-App, die Clark-Versicherungs-App ans Herz gelegt und erklärt. Ich hoffe, du hast das alles verstanden. Du bist neu sortiert. Du führst jetzt ein neues Versicherungsleben sozusagen.
Ja, klar, das ist super hilfreich. Also ich finde es sowieso, ne? Also einfach mal alles so im Überblick zu haben, ist ja hervorragend in diesen Zeiten.
Bist du eigentlich auch so eine wie soll ich sagen, auch so wirr im Kopf wie ich, also wenn ich meinen Versicherungsordner, den ich jetzt nicht mal habe, ich bin ja jetzt digital, den Versicherungsordner rausnehme, dass dir alles entgegenfliegt und du dann erstmal weißt, what? So viele Sachen habe ich unterschrieben irgendwann mal.
Ja, weil du das brauchst, du das irgendwann und dann suchst du diese eine Nummer, die du irgendwo hinschreiben musst und dann fliegt sowieso, dann schmeißt es einfach wieder alles in einen Ordner und zurück, aber damit ist ja Schluss.
Genau.
Mit dieser App sortiert sich das ja alles ganz hervorragend.
Und das Gute bei dieser App ist, erstmal ist es easy zu verstehen, wenn ihr euch angemeldet habt, der Anmeldeprozess sowieso ist, ihr versteht was vom Internet, ihr versteht was von Apps, deshalb brauchen wir euch da nicht mehr durchführen, das erklärt sich eigentlich von selber. Und nach der Anmeldung gibt es sogar einen Bedarfscheck, also falls ihr Versicherungen habt oder möglicherweise Versicherungen, die euch noch fehlen, die aber wichtig sind, dann sagt euch die App genau das. Hey, du befindest dich doch in dieser Lebenssituation, denk mal darüber nach und es gibt sozusagen einen Check, ein Bedarfscheck eben, so heißt es.
Ja. Also eigentlich geht es auch so um sowas wie eine Optimierungsmöglichkeit. Das finde ich eigentlich richtig gut, dass die genau hinguckt, irgendwie gibt es da vielleicht nochmal was anderes, Besseres, was du machen kannst. Und das sind Sachen, da muss ich sagen, verschwende ich so ähnlich wie die Steuererklärung irgendwie sehr ungern Zeit drauf. Und das nimmt die App einem ab, ne?
Und vor allen Dingen muss man sie erstmal können. Man muss sie erstmal wissen, was habe ich da eigentlich? Gibt es andere Sachen, die vielleicht besser sind, möglicherweise sogar günstiger? Also Clark nimmt euch diese Arbeit ab, die bewertet. Clark bewertet bestehende Verträge, schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor. Und was natürlich super ist, das ist hundertprozentig unabhängig. Also da steckt nicht ein Versicherungsanbieter dahinter, der eben nur gezielt seine Versicherung dann anbietet. Gut ist eigentlich bei Versicherungen sowieso, dass man auch Experten hat, die man erreichen kann.
Ja.
Ohne Wartezeit geht das bei der Clark-App per Mail, per Chat oder eben auch per Telefon. Und falls ihr jetzt sagt, oh, da gucke ich mal rein, Clark könnte zu mir passen, könnte mir helfen, dann haben wir einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro für euch, liebe Vorn-Hörer. Ihr müsst einfach die Clark-App runterladen oder eben auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode VORN, Vorn, VORN eingeben. Dann ladet ihr eine bestehende Versicherung hoch, sichert euch 15 Euro und bei zwei Versicherungen sind es schon ganze 30. So einfach ist das. Ja. Teilnahmebedingungen alle nochmal bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr sagt, ey, das Ding ist gut, dann könnt ihr es weitererzählen und habt da auch nochmal die Möglichkeit, 50 Euro als Dankeschön zu bekommen. Wie das Ganze geht, wie ihr rankommt, nochmal bei uns in den Shownotes.
So sieht's aus. Jetzt begeben wir uns in Richtung August 2007. Das wird hoffentlich und vermutlich Scarbys letzte Begegnung mit einem Opfer sein. Er lernt im August 2007 Susanne Klatten an einer Bar eines Hotels kennen. Sagt euch der Name Susanne Klatten was?
Ja, ist das nicht Continental?
BMW.
Was? BMW, okay.
Aber wieso sollte man die kennen? Was genau hat die mit BMW zu tun?
Ist doch die reichste oder eine der reichsten Frauen, ne?
Ja, die. Ja. Ich sag gerne was zu ihr, weil ihre Biografie einen wichtigen Anteil an dem Erfolg dieser Geschichte auch hat. Denn diese Geschichte geht irgendwie auch gut aus. Auch für alle irgendwie gut. Haben wir selten. Können wir heute schön genießen. Also Susanna Hanna Ursula Klatten ist eine geborene Quant. Und wird in Bad Homburg geboren, ist deutsche Unternehmerin, ist die reichste Frau Deutschlands. Der industrielle Herbert Quandt, ne, das ist BMW. Da gibt es, wer dich dafür interessiert, eine total interessante Dokumentation, die Quandts, dieser Familie Quandt ist es nämlich gelungen, das Geld, was sie während der Nazi-Zeit verdient haben, auch auf dem Rücken von Opfern über den Krieg zu retten und zu behalten, auch in der Nachkriegszeit. Das ist eine recht strittige Familie, könnte man sagen. Also da, wer sich dafür interessiert, einfach mal die Quandts googeln und da kriegt man ein paar gute Dokus dazu. Also bei Susanne im Leben, die kommt aus der steinreichen Familie. 78, da ist sie 15 Jahre alt, wird ein Führungsversuch auf sie und ihre Mutter von der Polizei verhindert. Also die bewegt sich in schwerstreichen Kreisen. Ihr Vater stirbt 1982 und sie erbt zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Stefan sein Vermögen, darunter eben auch Anteile an BMW. Die geht zum Gymnasium bis 1983, bis ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters, macht dann eine Ausbildung zur Werbekauffrau bei Young & Rubicam in Frankfurt am Main. Studiert Betriebswirtschaftslehre an der University of Buckingham in England, macht ein Praktikum bei der Deutschen Bank AG und ein MBA in der Schweiz, in Lausanne und absolviert unter dem Pseudonym Susanne Kant, weil sie nicht als Quandt erkannt werden möchte, weil sie diesen Namen nicht tragen möchte.
Ist auch international, klingt der Name, finde ich, auch besser.
Genau, im BMW-Werk Regensburg. In dem BMW-Werk in Regensburg lernt sie ihren späteren Ehemann Jan Klatten kennen. Das ist der Bruder des Wirtschafts- und Medienmanagers Werner E. Klatten. Das scheint wohl auch ein Name zu sein. Ich kannte den nicht. Also diese Frau ist hoch, hoch erfolgreich, auch jenseits ihres berühmten Familiennamens, ist zum Beispiel seit 2004 Ehrensenatorin der Technischen Universität München, seit 2005 im Hochschulrat, hat 2005 das Bundesverdienstkreuz am Band und 2007 den Bayerischen Verdienstorden bekommen, ist sozial sehr, sehr engagiert, gehört zu den größten Parteispendern der CDU und der FDP.
Wer hätte das gedacht?
Wer hätte das gedacht, überraschend, dass das die Ecke war? Ich dachte, die spendet vielleicht eher an die Linke.
Linke und Grün.
Ja. Na, tut sie natürlich nicht. Aber sie wird dann im Jahr 2007 Klatten Skarbi kennenlernen, eben an dieser Bar dieses Hotels. Und da geht die Geschichte weiter. Es gibt eine Chronologie des Falls, weil Gerichtsakten aufgetaucht sind.
Sag mal, ist das Zufall? Weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, sich an eine Bar zu setzen und neben der reichsten Frau Deutschlands zu sitzen, das ist ja, ich habe schon das eine oder andere Mal in einer Bar gesessen. Gut, ich wüsste jetzt nicht, ob neben mir die reichste Frau Deutschlands gesessen hätte, aber so die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ gering, oder?
Ja. Ich finde die Wahrscheinlichkeit schon relativ gering, sich an eine Bar zu setzen und überhaupt jemanden kennenzulernen in unserem Alter, aber gut. Ja, gut, ich glaube, Gigolos brauchen einfach auch reiche Frauen, also da bin ich deutlich safe, aber ich glaube auch, Georg, das ist kein...
Er hat sie ausgekundschaftet,
das bestimmt, oder? Das muss schon so gewesen sein. Wir wissen leider nicht viel, weil er sagt auch so wenig, ne, vor Gericht. Die sind ja oft so schweigsam später, wenn Ermittler fragen. Naja, also sie sitzen an der Bar des Hotels Lanserhof bei Innsbruck. Sie trinken Tee, keinen Alkohol und unterhalten sich. Und Susanne Klatten findet den auf Anhieb sympathisch und die beginnen eine Affäre. Das Paar trifft sich zu heimlichen Rendezvous in München, in der Leopoldstraße. Und so im Winter 7/8 beginnt Skarbi sein wahres Gesicht zu zeigen. Also er erzählt ihr diese Geschichte, ne, mit den Mafia-Forderungen und wir kommen wieder das überfahrene Mafia-Kind in Miami und ich brauche jetzt 7,5 Millionen Euro, gerne in 200-Euro-Scheinen. Das Geld hat sie natürlich in dem Ausmaß, in dem sie verdient und sagt später auch selber aus, ich habe ihm das nicht aus Mitleid gegeben oder ich habe ihm das nicht gegeben, weil er mich unter Druck gesetzt hat. Ich habe ihm das aus Liebe gegeben. Ich habe wirklich gedacht, ich mache was Gutes, ne, womit ich ihm helfe.
Klar, ne? Der Mafia Geld geben. Weil ein Mafia-Kind überfahren wurde, ist ja,
ja
was Gutes auch.
Jetzt geht's los. Er zeigt danach sein wahres Gesicht und ihm reicht das Geld nicht. Er beginnt, Susanne Klatten zu erpressen. Und zwar macht er in einem Hotel, in dem später bewiesenermaßen im Nebenzimmer unser guter Freund
Ernesto?
Hieß er nicht Ernesto. Wie hieß er denn jetzt schnell?
Ernani? Nee, wie hieß er denn?
Ernani. Und komischerweise war der im Nebenzimmer.
Nennen wir ihn doch einfach Barretta.
Ja, genau. Ja. Barretta war im Nebenzimmer, wird sich später herausstellen. Es gibt einen Film und Fotos von sexuellen Aktivitäten zwischen Susanne Klatten und dem Skarbi. Und er sagt, das bringt er nicht an die Öffentlichkeit, die kompromittierenden Aufnahmen von den gemeinsamen Treffen und verbreitet die nicht in den Medien. Das würde 40 Millionen Euro kosten. Sie ist da deutlich zurückhaltend, ihm das Geld zu geben und er reduziert auf 14 Millionen.
Das ist aber ein guter Discount. Mhm, ja. Das sind zwei Mafia-Kinder. Ja. Ungefähr.
Gut zusammengerechnet. Naja, Susanne Klatten macht jetzt einen mutigen Schritt. Die tut nämlich Folgendes. Die sagt so, das Ding, das geht so nicht. Ich gehe an die Öffentlichkeit, ich mache das offen. Informiert zunächst als erstes ihren Ehemann, was ein mutiger Schritt ist, zu sagen, ne, ich habe hier eine Affäre und ich mache das jetzt mal hier. Ne, pass auf, Folgendes wird passieren. Und als nächstes geht sie zum Schein auf diesen Erpressungsversuch ein und sagt, okay, dann machen wir eine Geldübergabe, das ist alles furchtbar. Also stellen wir uns vor, die Frau Klatten hat ja nicht nur auf persönlicher Ebene was zu verlieren, nämlich eine Ehe, die funktioniert. Die hat auch auf geschäftlicher Ebene was zu verlieren und die hat vor allen Dingen ein Gesicht in der Öffentlichkeit, ne? Also das sind gleich drei Ebenen, wo es richtig übel laufen kann. Nun, für die Geldübergabe, sie geht zum Schein drauf ein und sagt, ja, das machen wir so. Und für die Geldübergabe wird ein Treffen in FOMP am 14. Januar 2008 vereinbart. Frau Klatten macht's geschickt und bestellt statt eines Übergebenden die Polizei dorthin und Skabi wird verhaftet. Diese Geldübergabe gestaltet sich ein bisschen interessant, weil später auch unser italienischer Freund verhaftet wird, wo es heißt, er hätte das Geld schon in der Hand gehabt. Also auch der war dort bei einem Übergabeort. Und ja, das ist schon einigermaßen spannend, wie parallel der immer überall da ist, wo Skabi mit Frauen unterwegs ist, die Geld haben. Ja, nun geht's vor Gericht. Ne? Wir können uns vorstellen, die Susanne Klatten macht da gerade alles richtig und entwickelt sich als Heldin der Geschichte. Vier Frauen sind mit an ihrer Seite, allerdings anonym, die vorher schon geschädigt wurden, werden nicht benannt. Das läuft anonym vor Gericht. Erpresser, der Helg Skabi, gesteht vor Gericht und wird schon nach einem Verhandlungstag zu 6 Jahren Haft verurteilt. Damals ist er 44 Jahre alt und räumt vor dem Münchner Landgericht ein, Susanne Klatten sowie drei weitere Frauen, um knapp 9,4 Millionen Euro betrogen zu haben. Folgendes sagt die Presse, was da vor Gericht geschieht. Zum Verbleib des Geldes und möglichen Mittätern macht er keinerlei Angaben. Niemand weiß, wo dieses Geld ist und es geht um 9,4 Millionen, die 7,5 Millionen, die er der Susanne Klatten abgezockt hat für dieses angeblich überfahrene Mafiakind. Und den Rest des Geldes hat er von anderen Frauen, von denen bekannt ist, die angezeigt haben. Ne? Es handelt sich um wahrscheinlich mehr, vermutlich weit mehr Frauen. Deshalb kommt diese Summe zustande. Also wir sehen die Gerichtsreporter ihn interviewen. Der wirkt sehr getroffen, nicht mehr so sehr wie ein Frauenflüsterer, sondern eher wie so ein schüchterner Schalterbeamter im Klattenprozess. Was für die Frauen gut ist, ist, dass sein Geständnis Aussagen erspart vor Gericht, was nochmal eine Form der Demütigung ist. Skabi senkt den Kopf, wird berichtet, er wirkt doch getroffen am Ende, er atmet tief durch. Zu Beginn des Prozesses hat er noch ganz kokett in die Kameras gelächelt. Also der Richter erklärt ihm sehr deutlich und sehr schnell, dass es keine Hoffnung auf Haftverschonung gibt. Und der Angeklagte, so sagen Gerichtsreporter, wirkt immer unscheinbarer dabei, obwohl er sich um Haltung bemüht. Also er sitzt fast 4 Stunden regungslos im Landgericht auf der Anklagebank, sehr hagerer Typ, scharf geschnitten, sauber angezogen, Haare sauber gescheitelt, ein weißes Hemd mit Doppelmanschetten, und lässt eher seine Anwälte für sich sprechen. Auf die Frage, wie es ihm geht, antwortet er, naja, Gefängnis ist halt nicht so leicht. Also er ist schnell in so einer Form von Selbstmitleid. Also er wirkt da eher sehr, sehr schüchtern. Gleich zu Beginn des Prozesses sagt er, im Kern würden die Vorwürfe zutreffen, die in der 16-seitigen Anklageschrift zusammengefasst sind. Er habe mittels Videoaufnahmen versucht, die Frauen zu erpressen. Und er sagt, es sei sozusagen ein letzter Liebesdienst, den er nun seinen Opfern bringt, dass er die Aussage macht. Ja, peinliche Details müssen auf diese Art und Weise nicht ausgebreitet werden, also nicht das Kennenlernen oder nicht die Treffen in den Hotels. Und als wolle er so sein Image als Kavalier nochmal unterstreichen, meldet sich Scarby auch einmal zu Wort, rüttelt am Mikrofon und sagt, ich bedauere das Vorgefallene zutiefst und entschuldige mich in dieser Hauptverhandlung und in aller Öffentlichkeit gegenüber den geschädigten Damen. Diesen Satz hat er offenbar geübt, er spricht sehr langsam, ohne zu stocken, setzt sich wieder hin. Und seitdem schweigt er auch erstmal. Also selbst den Lebenslauf mussten die Staatsanwälte mühsam recherchieren. Er liefert erst jetzt zur Verhandlung ein paar Fakten nach. Aber wirklich erhellend ist dieses Schuldanerkenntnis nicht. Das ist nur ein halbes Geständnis, sagt der Oberstaatsanwalt. Denn Scarby ist nicht bereit, was zu den Motiven oder zum mutmaßlichen Drahtzieher seiner Erpressung, Hernani Barretta, zu sagen. Der ist zusammen mit Scarby verhaftet worden, aber nach Italien ausgeliefert. Und in Italien haben wir jetzt leider das Problem, dass da jemanden vor Gericht zu bringen nicht so schnell und einfach geht, schon gar nicht jemanden mit so viel Geld wie unser lieber Freund Hernani Barretta. Der bezeichnet sich als Freund Scarbys, wird von den Opfern allerdings nie gesehen und wahrgenommen. Allerdings stellen die auf seinem Grundstück über 1,6 Millionen Euro sicher und stellen ihn unter Hausarrest. Am 24. März wird ihm in Pescara der Prozess gemacht, weil es eine Frau gab in Italien, die Angehörige seiner Sekte war, die einen Erpresserbrief von ihm, 4 Erpresserbriefe von ihm erhalten hat, als sie aus der Sekte aussteigen wollte. Und zwar Erpresserbriefe auch wieder mit Nacktfotos von ihr in Kombination mit ihm. So. Die hat es zur Polizei gebracht und ein Journalist hat diese Anzeige begleitet. Und interessanterweise hat dieser Journalist, den erleben wir auch in der Doku, am nächsten Tag 4 Autoreifen zerstochen in seiner Garage. Also da ist eine Menge parallel noch los. Interessanterweise und überraschenderweise wird Pescara zu 8 Monaten Haft verurteilt. Und sein italienischer Anwalt, das ist auch wirklich eine, guckt euch den mal an in der Doku, der sagt ganz, ganz tolle Sachen in einer ganz tollen, schnellen Sprache.
Wie heißt die Doku?
Die Doku heißt... Entschuldigung.
Nee, ist nicht so wichtig. Im Zweifelsfall packen wir es in die Shownotes rein. Ich dachte nur, du hast den Namen gerade zufällig parat.
Verführt und erpresst. Die Geschichte hinter der Erpressung von BMW Groß.
Klingt wie so ein Arztroman, oder?
Susanne Klatten, ja.
Verführt und erpresst.
Ist eigentlich im Original, ich glaube im Original auf Italienisch erschienen. Dort kommen auch Schweizer Leute noch zu Wort. Es ist auf Englisch. Ich habe es in die Shownotes gestellt. Also gibt noch ganz viele, also es gab so viele Quellen. Es gab zum Beispiel auch noch ganz viele lange Artikel, ne, die heißen dann so wie der Frauenflüsterer, der traurige Verführer, Sektenguru Barretta, von der Erotik des Hochstapelns habe ich auch noch mal was rein. Dann habe ich eine schöne Doktorarbeit noch gefunden, nämlich zur Persönlichkeit von Straftätern, also zur Psychopathologie solcher Straftäter. Mhm. Unser Straftäter heute ist vermutlich einer, der jetzt auch nicht so richtig alles in die Reihe kriegt in seinem Kopf, aber er ist eins nicht, der ist kein starker Mann, ne? Der ist offenbar eine Handpuppe und macht da sehr lange und ist auch immer weiter in der Zeit, bleibt er an der Seite dieses Gurus. Also er sagt auch später, das ist meine ewige Vaterfigur, ich stehe in seiner ewigen Schuld und er bleibt mein Vorbild. Also Barretta wird verhaftet, er bekommt sogar 8 Monate Haft. Das ist für dieses schwer beweisbare Delikt relativ lange. Für diese Erpresserbriefe zum Prozess erscheint er gar nicht, aber zu diesem Prozess erscheint Susanne Klatten. Und die fährt da hin und sagt 3 Stunden lang aus, alles, was sie weiß und alles, was sie gehört hat. Denn die hat sich ja nun über einen langen, langen Zeitraum mit unserem Skabi auch unterhalten. Ja, während der angeklagt wird, wird er übrigens auch von Helk verteidigt. Also der erzählt dann auch solche Geschichten wie, ja, der hat Geld gesammelt bei Leuten, aber niemals über Erpressung. Da hieß es, sie wollen Kinderheime für Waisenkinder aus dem Jugoslawienkrieg aufbauen. Und
natürlich.
Wahnsinnig.
Wutig. Das würde ich aber auch immer sagen.
Ja. Zu der Frau Benninger, die an seiner Seite war und sein Jahrgang war, die, wir erinnern uns, die anthroposophische Rudolf Steiner Anhängerin und große Anhängerin von Barretta, die hat er tatsächlich ihr ganzes Vermögen, und die war Milliardärin, glaube ich, Millionärin mindestens, in diese Sekte investiert. Und ihr Sohn wird später im Interview nochmal gehört, der sagt, dass sogar die Altersvorsorge, alles, was irgendwie an Geld da war, alle Häuser wurde überschrieben an Barretta. Und der Anwalt von Barretta sagt einfach, ja nun, das ist nicht verboten. Wenn Frauen Männern Geld geben, das ist nicht verboten. Die starb dann
was
später.
Was macht der denn mit dem ganzen Geld? Der hat ja scheinbar mindestens, obwohl die sind nicht auffindbar, ne, 7 irgendwas Millionen alleine von Susi bekommen, die an, ja, mutmaßlich an Barretta weitergeflossen sind. Jetzt können wir mal schätzen, wie viel beim Rest noch rumgekommen ist, aber es wären ja auch etliche Millionen gewesen. Wo ist denn, was machen die denn mit dem ganzen Geld?
So, das wissen wir nicht, wo das Geld ist. Am 9.3.2009 ist ja die Verhaftung. Dann kriegt er erstmal unser Skabi 6 Jahre Knast. Dann macht aber Susanne Klatten Folgendes, die übrigens keine Interviews gibt. Sie hat ein einziges Interview zusammen mit ihrem Bruder gegeben, der Wirtschaftswoche, glaube ich, wo sie drüber gesprochen hat, und das war's. Super starke Frau, unheimlich solider Auftritt. Die erwirkt nach den 6 Jahren Knast noch Beugehaft, weil er eben nicht spricht und weil er eben nicht sagt, wer ist Mittäter. Und sie sagt, das hat natürlich auch die Mittel, um da nochmal viele Anwälte dran zu setzen. Und die erreicht, dass er, als er zurück in die Schweiz geht, dass er die 9,5 Millionen zurückzahlen muss. Natürlich kann er das nicht, aber sie erreicht es. Ne? Ja, spannend, das, was da passiert ist. Denn die bei dieser fingierten Geldübergabe wurden ja diese 7,5 Millionen Euro übergeben. Da wurde mehr Geld, wurde ja nichts übergeben, aber diese 7 Millionen Euro sind einfach bis jetzt nicht auffindbar. Ja.
Mich würde mal interessieren, ob wir alle fähig wären, anderen Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen, so mit Anrufen oder so. Ich glaube nicht mal, dass das ganz so schwer ist, oder?
Mit Anrufen?
Ja, oder keine Ahnung.
Wie meinst du mit Anrufen?
Hallo, hier ist Jochen. Schickst mir Geld.
Nein, es gibt ja so ganz viele, wie heißt das denn?
Enkeltrick.
Ja, Enkeltrick.
Hier ist dein Enkel, Jochen.
Schreckanrufe und so, wo Leute dann wirklich zur Bank gehen und einen Beutel mit Bargeld irgendeinem Wildfremden, den sie nicht kennen,
ich könnte das
übergeben.
Ich habe ja früher für die Firma Bertelsmann Telefonmarketing gemacht.
Ja.
Und alten Frauen Buchreihen angedreht. Insofern.
Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich 1 Euro aus dem Einkaufswagen mitnehme. Für mich jetzt momentan ein bisschen schwer, mich zu sehen, wie ich 8,5 Millionen Euro erpresse.
Ja, ich glaube, das ist leichter, als man denkt, vielleicht. Also jetzt nicht 8 Millionen, aber so ein paar Tausend. Geschichte stimmt, sind viele empfänglich dafür, glaube ich.
Es kommt ja auf die Situation an. Ich meine, du kannst dir ja noch eine Situation vorstellen, dass, keine Ahnung, du und deine Familie unter erheblichem finanziellen Druck stehen und du halt versuchst, ein finanzielles Problem zu lösen auf illegalem Wege. Da gibt es ja auch etliche Menschen, bei denen das der Fall ist, die quasi vor dem Ruin stehen und die dann irgendwas Illegales machen, um in Anführungsstrichen überleben zu können oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Und dann hast du ja diesen Fall wie mit dem Skabi, der eigentlich das Potenzial hat, selber ohne weiteres, also das heißt ohne weiteres, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem, was er kann, und dem, was er gelernt hat, Hunderttausende, wenn nicht Millionen zu verdienen, auf legalem Wege, der zudem noch die Möglichkeit gehabt hätte und auch nach wie vor hat und das scheinbar auch in Anspruch nimmt, ohne Erpressung von reichen Frauen viel Geld zu bekommen. Das ist ja auch noch eine Option. Und der trotzdem die Variante wählt, irgendwie es auf illegalem Wege zu versuchen, zu schaffen und ihm das dann nicht genug ist, weil er hat ja schon erfolgreich einen hohen Millionenbetrag bekommen mit seiner Mafia-Kind-Geschichte. Also da ist irgendwo dieses von ich habe die kriminelle Energie, wenn es denn unbedingt sein muss, bis hin zu ich kann einfach nicht genug bekommen, egal was passiert. Da gibt's ja eine Menge Stufen dazwischen. Ich glaube, auf der untersten Stufe kann sich vielleicht noch jeder von uns irgendwo sehen, dass man sagt, wenn ich unter erheblichem finanziellen Druck wäre, könnte ich mir schon vorstellen, fünfe gerade sein zu lassen. Das ist ja so die unterste Schiene. Aber das am oberen Ende, wo der sich befindet, kann ich mir nicht vorstellen. Für mich zumindest.
Also was Zeuginnen später noch sagen, es gibt eine ehemalige Sektenmitglied, das gut mit ihm befreundet war, die zeitgleich in die Sekte reinging und dort geblieben ist, dass er immer wieder kam in diese Sekte und immer abgerissener aussah. Also ist natürlich ein sehr anstrengendes Leben, auch so viele Damen zu beglücken, sicherlich. Aber eben auch offenbar ein großer Handlungsdruck, Geld zu beschaffen. Und diese Freundin sagte, es wurde tatsächlich immer, er stand immer mehr unter Druck, war ihr Eindruck, während sie da so in Armut eigentlich lebten und ganz bescheiden. Sie sagt, sie ist sich sicher, dass er das Geld nicht hat. Also
ja, ne, jetzt wo du das sagst, wenn er es nicht behält, ist es ja auch wieder eine völlig andere Nummer. Ne? Wenn er von sich glaubt, dass er für einen, ich sag mal in Anführungsstrichen, guten Zweck, denn wenn er einem Guru glaubt, dann sammelt er das Geld ja vermutlich für ein aus seiner Sicht höheres Gut, ne, für ein quasi religiöses Gut. Und dann wiederum ist es, ne, dann ist er ja gar nicht am oberen Ende des Gierigen, sondern am Gegenteil. Er ist ja auch am unteren Ende von demjenigen, der glaubt von sich, dass er für einen guten Zweck halt die Reichen bestiehlt.
Das ist das eigentliche Opfer.
Namen gibt.
Und so generiert er sich auch. Also das ist schon so, dass man auch noch denkt, ach komm, nee, jetzt tu dir mal nicht leid dafür. Die 6 Jahre hast du schon irgendwie auch echt Scheiße gebaut, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber Folgendes geschieht jetzt 2020 und jetzt wird die Geschichte doch noch für alle gut. Also heldinnenhaft, Susanne Klatten kann man überhaupt nicht oft genug betonen, wie die sich da durchgekämpft hat durch diese super ätzende Situation auch in der Öffentlichkeit und das großartig gemacht hat mit einem großartigen Format. 2020 stirbt eine Dame, die heißt Alexandra Haag. Und zwar eines natürlichen Todes. Und sie beerbt den Scarby, also der macht 1 Millionen Erbe. Der hat dieses ehemalige Chanel-Model, war das Alexandra Haag, die hat ihn 2017 kennengelernt. Das war eine sehr gut situierte Witwe mit Wohnsitz in Paris und an der Côte d'Azur. 76-jährig hat die sich Hals über Kopf in den 20 Jahre jüngeren Scarby verliebt, erzählte ihren Freundinnen das unisono und freuten sich auch alle über die späte Liebe. Irgendwann wurden Freundinnen stutzig. Die Alexandra Haag zog sich immer mehr zurück. Ihren Schweizer Freund bekam niemand mehr zu Gesicht. Sie sagte, er sei ja so bescheiden und hat so von ihm geschwärmt. Dann gab sie ihre Pariser Wohnung auf und zog in ein luxuriöses Seniorenheim außerhalb von Paris und wurde bei den Freundinnen langsam aus Skepsis Misstrauen und aus Misstrauen ein Verdacht. So berichtet der Spiegel später, allerdings zu spät. Und im Seniorenheim, wo sich Scarby nur selten blicken ließ, schöpfte irgendwann der Heimleiter Verdacht, googelte den reizenden jungen Freund der Alexandra Haag, der betagten und immer verwirrteren Dame, stieß auf die Geschichte der BMW-Erbin. Da war es allerdings schon zu spät. Sie starb eines natürlichen Todes und ihr Alleinerbe, der Helg Scarby, hatte ja schon im Alter von 38 Jahren eine 83-jährige Komtesse und Teil ihres Vermögens gebracht. Und auch da kann man sagen, ist es dann für ihn wohl gut ausgegangen, wenn er das Geld nicht abgeben musste. Ne? Mal gucken, wo es gelandet ist. Also da ist noch viel Schönes möglich und vieles offen.
Ich habe gerade mal Susanne Klatten gegoogelt. Was schätzt ihr, wie viel Kohle sie hat?
Ich habe es eben auch gesehen.
2 Milliarden.
Also. Wie viel?
2 Milliarden.
Dann reichste Frau Deutschlands? 2 Milliarden?
30 Milliarden wird ihr Vermögen geschätzt. Ja.
Ist auf der Forbes-Liste auf Platz 5, glaube ich. Ne?
Okay.
Dann für Deutschland.
Also mit 2 Milliarden, 2 Milliarden ist noch nicht so viel, ja? Okay, verstehe.
2 Milliarden ist nichts. Für 2 Milliarden, da würde
gar nichts hier. Da ist ein hier New Economy Unternehmen, da hast du schon 2 Milliarden.
2 Millionen, da ist
gut laufender Podcast.
30 Milliarden. Also in Anbetracht dieses Vermögens, wenn sie dann 50.000 pro Jahr an die CDU und FDP spendet, das ist ja fast schon, also ich weiß nicht.
Das ist fast so, als würde man deinem Sohn Geld für Toastbrot geben.
Wie viel Prozent ist das, 50.000 von 30 Milliarden, Georg?
Wieso fragst du mich nicht?
So um ein Millionstel, ne? So ganz grob, ein bisschen mehr.
Also oder? Ein Millionstel.
Ganz grob. Hallo?
Ein Millionstel.
Na, wenn du 50 Milliarden hättest, dann wären 50 Millionen Tausendstel und 50.000 ein Millionstel. Also so 2 Millionstel ungefähr.
2 Millionstel ihres Vermögens gibt sie für die CDU und die FDP jedes Jahr.
Ist das nicht gekappt? Ist es nicht irgendwie, gibt es da nicht irgendwie ein Maximum, was man Parteien spenden darf oder so?
Das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja, denke ich auch.
Oh Mann, ey, 30 Milliarden, wie oft denke ich drüber nach, was ich machen würde mit 30 Milliarden? Überleg aber, mal, du kannst, was du alles machen kannst.
Aber die Kohle wird hier.
Setz dich an die Bar in Innsbruck.
Ja,
aber die Kohle wird sie ja wahrscheinlich viele Aktien haben. Und
ja, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass sie sich den einen oder anderen Wunsch erfüllen kann. Jo.
Wobei ich mir Etienne vorstelle, wenn er so gigolo-mäßig an der Bar sitzt, dass er sich vermutlich mit seinem Opfer zoffen wird, wer zuerst bestellen durfte und dann wütend die Bar verlässt. Ich war hier zuerst!
Du solltest sie doch abschleppen. Ja, aber wenn sie doch einfach...
Ich habe gerade ein Bild und dann komme ich rein und sage, komm Susi, wir gehen. Die Jungs nerven.
Und dann hast du 30 Milliarden.
Das aber schön. Ich meine, der Punkt ist halt, was er jetzt zuletzt mutmaßlich gemacht hat, sofern das jetzt nicht die große Liebe gewesen ist, also sich einfach nur jemanden aussuchen, der viel Geld hat, im Zweifelsfalle relativ alt ist und bei dem er davon ausgehen kann, dass er eines natürlichen Todes stirbt oder ihm zumindest im Laufe der Zeit von sich aus eine große Menge Geld gibt. Dagegen kann ja niemand was machen. Mich wundert, dass er das nicht viel häufiger als Weg gewählt hat. Oder ging wohl nicht schnell genug, ne?
Hat er vielleicht auch gemacht. Wir wissen ja ganz viel.
Ja, stimmt, hat er vielleicht auch gemacht.
Also dieser Terminkalender sieht völlig verschärft aus. Den habe ich.
Weil die Erpressung ist ja hochriskant. Wenn jemand so unglaubliche Mengen an Geld hat, dann kann er sich ja auf alle möglichen Arten und Weisen dagegen wehren. Wenn derjenige, den er erpresst, sogar kriminelles Potenzial hätte, könnte er sich auch auf Arten und Weisen wehren, die unserem Held ganz und gar nicht gefallen würden.
Mhm. Also ich glaube, was eine große Rolle spielt, ist tatsächlich die Scham, die so etwas auslöst. Also gerade wenn du moralisch verwertbarer Mensch bist, sag ich mal vorsichtig. Ne?
Es kann ja auch teuer sein. Es kann ja auch sein, dass eine Trennung vom Partner aufgrund von Untreue teurer wird als die 8 oder 10 Millionen, die der andere da haben möchte, ne?
Ja, und gehen wir mal erstmal davon aus, die allermeisten Menschen sind ja eher keine Psychopathen und kaltherzig und gemein, dass keiner Lust hat, auch seine Familie zerstört zu wissen und sein gesamtes Umfeld und die Kinder und, ne?
Was ja, aber wie viele von denen, die nicht so drauf sind, gehen bereitwillig Affären ein?
Ich habe
das ist jetzt eine moralische Diskussion, Georg. Also,
das stimmt.
Du gehst ja eine Affäre nicht immer ein, und denkst, das zerstört meine Familie.
Nee, aber du gehst sie nicht ein, wenn du glaubst, dass das Potenzial hat, deine Familie zu zerstören, oder? Also ich glaube, es gibt einfach viele, die das aus dem Grunde schon alleine nicht machen würden.
Das stimmt natürlich. Es ist ja auch ein gewisses Risiko immer dabei. Es ist ja ein Spiel mit dem Feuer. Mhm. Aber ich behaupte mal, die meisten, die eine Affäre eingehen, die gehen ja davon auch aus, dass das nicht auffliegt. Ja. Also, dass das etwas ist, was letztendlich auch gar keinen Impact haben sollte auf das andere Leben.
Also ich zum Beispiel gehe ja gar keine Affäre ein, das hat mir mein Guru verboten. Ja.
Mein Guru hingegen hat gesagt, mach ruhig, vielleicht springt hier was bei rum.
Sollen wir die mal vergleichen? Hast du einen besseren Guru?
Suchst du dir einfach eine aus, die halt richtig Asche hat und Möglichkeit, so Baujahr 34 und älter.
Aber woher weiß man das denn eigentlich immer? Also wenn du jetzt an die, wenn du an die Bar gehst und da triffst du eine Frau, du weißt doch immer nicht,
ob du das musst du halt, du machst das ja vorher, ist ja umgekehrt. Du suchst ja erst die Person, die reich ist und dann, wo sie sich befindet. Dann guckst du halt bei Facebook, wer postet gerade, ey, lol, wieder 2 Milliarden aufs Konto bekommen. Und dann guckst du irgendwie, war zuletzt beim Edeka in Bottrop-Kirchhellen und dann schaust du halt, was ist, gibt es da ein Café vielleicht, ein Starbucks in der Nähe vom Edeka?
Aber solche Leute gehen doch nicht ohne Personenschutz vor die Tür, oder? Die sind doch, naja, wenn die entführt werden.
Aber selbst du hast ja keinen Personenschutz, der sagt, immer, sie dürfen hier der Susi keinen Kaffee ausgeben. Ich bin hier der Personenschutz.
Also wir aber kennen uns echt umgekehrt? Nicht aus. Ne?
Wenn das wir als Milliardäre Opfer werden, Jochen, wenn du jetzt demnächst irgendwie in Innsbruck an der Bar sitzt und dann setzt sich Chantal neben dich und spricht dich auf Schweizerdeutsch an
und sagt, ich
interessiere mich für Angelpodcast.
Oh ja, das ist ja interessant. Ich glaube, ich wäre so ein echtes Opfer, glaube ich. Also ich bin ja auch nur ein Mensch.
Ja.
Ich würde deine Frau gerne hören, Jochen. Ich bin ja auch nur ein Mensch, Schatz.
Sollen wir das wirklich laut im Radioapparat?
Direkt die 7,5 Millionen überwiesen. Ja, hier, wie PayPal, mache ich.
Aber ich glaube, also, okay, aber die Leute sind ja so geschickt, ne? Und wenn du dann, ja, also.
Das ist der springende Punkt. Also wir erfahren die Geschichte ja wissend, dass es sich um jemanden handelt, der ein Betrüger ist. Aber so auf menschlicher Ebene, ich meine, wir alle haben geheult, als Bambis Mutter gestorben ist und die war nicht echt. Wenn neben uns jemand sitzt und uns wirklich emotional berührt, dann fallen bei uns ja auch die Schranken relativ leicht, nehme ich mal an. Vor allen Dingen, wenn das dann auch jemand ist, der sich vielleicht die Mühe gemacht hat, zu recherchieren, was unsere Hintergründe sind, was unsere Stärken und Schwächen sind und so. Ich glaube, es ist unglaublich leicht, auf so jemanden reinzufallen.
Ja.
Also es gibt ja Psychopathie-Merkmale, die auch genau das beschreiben, nämlich listig sein, manipulativ, aber eben auch sehr charmant. Ne? Mhm. Und auch, also es gibt ja diese Unterscheidung zwischen emotionalem Mitgefühl und kognitivem Mitgefühl. Das ist ein wichtiger Unterschied. Also ich kann jetzt zum Beispiel, wenn Jochen sich den Kopf stößt an seinem Schrank, kann ich am Gesicht erkennen, oh, das tat weh. Und dann kann ich sagen, Mensch, Jochen, hast dir weh getan. Mhm. Ich kann das aber auch einfach sehen und fühle sofort, oh, scheiße, das tut richtig weh. Ne? Wenn man sich den Kopf, da fühle ich schon fast selber. Das ist so diese emotionale Empathie. Und das haben zum Beispiel solche Leute nicht. Aber die können das auslesen. Das heißt, die wissen auch genau, wie sie reagieren müssen. Und es gibt einen, der eine Psychopathie-Skala entwickelt hat, Robert E. Hare heißt er, und der hat ein tolles Zitat gebracht, das heißt, Psychopathen sind soziale Raubtiere und wie alle Raubtiere suchen sie nach Nahrungsplätzen und wo immer es Macht, Prestige und Geld zu bekommen gibt, wirst du sie finden. Jetzt wissen wir nicht, ob unser Helk Skabi dazugehört, aber was er auf jeden Fall konnte, nämlich die Plätze ausmachen, wo sich Macht, Prestige und Geld finden und dort sehr gut ankommen. Vor allen Dingen über Unauffälligkeit. Denn wo jemand, denke ich, mit viel Geld sehr schnell misstrauisch wird, ist, wenn da einer reinkommt wie der große Zampano und sagt, hallo Freunde, ich bin auch dabei, lass mal auf den Golfplatz gehen und so.
Ne, da das ist ja die wiederkehrende Beschreibung von ihm auch, ne? Die alle gewählt haben, die alle gesagt haben, irgendwie ist ein zurückhaltender Typ, irgendwie ne, nicht großspurig. Also genau das Gegenteil von dem, was man im Prinzip entweder erwartet oder das negative Klischee von einer reichen Person ist, die überall mit Geld protzt und so weiter. Alleine die Tatsache, was du eben meintest, dass die eine sagte, sie hat sich darüber gefreut, dass ihr 3 Rosen gebracht hat. Mhm. Ne? Nicht, dass es eine ist, nicht, dass es 300 sind, genau. Dass es nicht nur darum geht, einfach zu zeigen, ich werfe hier viel Geld aus dem Fenster, sondern etwas, was eine wirklich für sie zumindest so, dass es aussieht wie eine von Herzen kommende Geste. Ja. Und die Leute dazu zu bringen, scheinbar zu glauben, dass es ihre Idee ist, ihm Geld zu geben. Das scheint er ja auch irgendwie gehabt zu haben. Dass er halt irgendwie 10-mal erzählt, ach ja, hätte ich da nicht das Mafia-Kind überfahren, dann hätte ich jetzt nicht 7,5 Millionen Miese. Ist sie dann irgendwann vielleicht sagt,
und dann macht er es auch so, dass er diese Mafia-Kind-Geschichte erzählt. Ich glaube übrigens, die Geschichte war, dass es jetzt querschnittsgelähmt und braucht Hilfe. Irgendwie, es gab mehrere Storys wohl. Aber er erzählt die und verlangt nicht sofort Geld, sondern er wartet 3 Tage, dann kriegt er Geld angeboten und sagt er, ach nee, ich muss da irgendwie anders rauskommen. Ne? Also er macht es gut und das wird auch berichtet.
An dieser Stelle erinnere ich nochmal an meinen Vater, der von einem Holländer vor der Tür Pfannen gekauft hat.
Pfannen?
Pfannen, weil der liebe Holländer ihm sagte, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, hier im
Pfarrer? Ja, hast du Podcast, also in anderen Podcasts hast du erzählt.
Also hier noch nicht.
Und er erzählte, also mein Vater wohnt in Rating in einer Sackgasse.
Ja.
Und es kam an ihn ein Auto vorbei, der sagte, ich komme gerade von der Messe. Die Messe ist in Düsseldorf und ich habe noch so viele Pfannen übrig, die habe ich nicht verkauft. Jetzt verkaufe ich die für einen Spottpreis. Ich bin zufällig hier vorbeigefahren, habe sie gesehen. Und da hat mein Vater zugeschlagen und ihn noch runtergehandelt, wie er ganz stolz erzählt.
Aber wo ist denn jetzt der Betrug? Weil letztendlich kauft er ja einfach Pfannen.
Ja, das haben die hinterher auch gesagt. Wieso haben die gemacht?
Es ist ja auch kein richtiger Betrug tatsächlich, aber das ist eben um den Finger wickeln und ihm falsche Geschichten erzählen. Er kommt von der Messe und das ist natürlich schon, ist es kein Betrug, aber ist schon um den Finger wickeln und irgendeine Scheiße erzählen und der andere fängt zu glauben. Deshalb habe ich eben auch gesagt, ich bin anfällig für sowas, weil das eben in den Genen steckt wahrscheinlich, ja.
Ja, aber es gibt ja auch Leute, die es sogar schaffen, mit relativ schnellen, direkten, dreisten Fragen oder Bitten Erfolg zu haben, ne? Dass sie halt irgendwie, du lernen jemanden kennen und sagen dann, ich brauche übrigens 5000 Euro für XY und selbst damit Erfolg haben. Wenn der das noch eine Spur geschickter macht, geht natürlich auch um völlig andere Summen, wenn er es noch eine Spur geschickter macht und demjenigen oder derjenigen in dem Fall das Gefühl gibt, komm, ich helfe demjenigen, den ich liebe, kann ich helfen und es kostet mich halt nur etwas, wovon ich sowieso sehr viel zur Verfügung habe, dann ist das natürlich genial.
Und was, glaube ich, noch ein Aspekt ist, dass es eine große Bedürftigkeit gibt, eine emotionale Bedürftigkeit nach freundschaftlicher Nähe, nach Verständnis, also nach eben nicht geldwerten Geschichten, sondern nach Kontakt. Und
siehe
nach,
bei dem Guru, ne?
Ja.
Hast du ja auch erzählt, dass da relativ viele dabei waren, die in irgendeiner Art und Weise in Anführungsstrichen vereinsamt sind. Und das kann ich mir auch leicht vorstellen bei Leuten, die sehr viel Geld haben, vor allen Dingen dann, wenn sie misstrauisch sind gegenüber jedem Menschen, den sie neu kennenlernen, dass er möglicherweise nur ihr Geld will. Dass sie dann bei jemandem, der ihnen spirituelle Erleuchtung verspricht, ungeachtet der Tatsache, dass derjenige auch nur ihr Geld will, sich gut aufgehoben fühlen.
Ich meine, auch nicht umsonst gibt es ja die ganzen Verkaufssendungen, ne?
Ja.
Also ich nehme Abstand, das ist ja kein Betrug, aber trotzdem wird da auch das ein oder andere verkauft und suggeriert, es gibt nur noch drei Stück davon, also halten Sie sich ran.
Ja, aber da ist es ja eher so, dass die ein Verlangen wecken, das sie gleichzeitig stillen können. Also sie sagen, hör mal, ich habe hier, du hast folgendes Problem, Jochen. Mhm. Hier läuft auch immer die Milch aus. Ich habe die Lösung, diesen tollen Milchcontainer für 19 Euro. Und du denkst, Mensch, cool, 19 Euro? Nicht schlecht. Ach was, du kriegst 2 für 19 Euro und dann denkst du, wow, geiler Deal. Mach ich. Mhm.
Ja, also funktioniert's.
Schöne Geschichte, was heißt schöne Geschichte? Irre Geschichte. Also alleine die Tatsache, dass und in welchem Maße unfassbar reiche und eigentlich, also wirtschaftlich gewiefte Menschen sich über den Tisch ziehen lassen in allen möglichen Varianten.
Mhm. Crazy. Ich habe zum Schluss auch noch Informationen über Paragraph 73 Etienne rausgesucht. Aber
Ich habe gar nicht verstanden, geguckt, worum es ging.
Ja, das geht um die Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern. Eddie, kannst du das nochmal genau ausführen? Du hast ja gesagt, du kennst dich damit aus.
Ja, ich kann das kurz mal erklären. Also die Einziehung von Taterträgen bei Tätern und Teilnehmern, das ist der klassische Paragraph 73 fortführend, hat der Täter oder Teilnehmer durch eine rechtswidrige Tat oder für sie etwas erlangt, so ordnet das Gericht dessen Einziehung an. Also Wenn du dir etwas Unrechtmäßiges aneignest, dann gehört es dir nicht, sondern das kann dann vom Gericht sozusagen gepfändet werden.
Hat
der Täter oder Teilnehmer Nutzungen aus dem Erlangten gezogen, so ordnet das Gericht auch deren Einziehung an. Also angenommen, du hast das Geld investiert zum Beispiel und daraus ist mehr geworden. Das Gericht kann auch die Einziehung der Gegenstände anordnen, die der Täter oder Teilnehmer erworben hat.
Das ist so geil. Haben wir während des Podcasts alle drei die gleiche Seite gesucht, ja? Hervorragend.
Ja, also das ist, der Paragraph ist ja überall auf jeder Seite gleich. Das ist schön ein Paragraph. Dass egal auf welcher Seite du ihn dir anguckst, es wird immer das Gleiche dazu stehen. Die Frage ist ja immer die Konjunktion beim vor Gericht ist ja immer die Frage, wie definierst du sozusagen einzelne Sachen? Also was ist denn eigentlich Taterlangten? Vermögensabschöpfung bedeutet nach der Gesetzesreform die Einziehung dessen, was der Täter oder Teilnehmer, in Klammern Tatbeteiligte, oder ein Dritter durch oder für eine rechtswidrige Tat erlangt hat. Also das Taterlangte. Ja, also ein ganz spannendes Thema, aber wenn ich euch
auf jeden Fall könntest du noch viel drüber erzählen, aber wir haben keine Zeit mehr.
Paragraph. Ist einer meiner Lieblingsparagraphen, 73.
Was ist der andere?
218.
Okay. Das ist klar.
Weißt du aber nicht, was StGB 218 ist? Schwangerschaftsabbruch.
Hat es nicht was? Ja, ja.
War das nicht jahrzehntelang irgendwie gefühlt jeden Tag in den Medien? Ja, ja. Aber es ist schon ein paar Tage her, ne?
Das ist ein ganz tolles Thema. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Aber erstmal vielen Dank, wie immer, Alice, fürs tolle Recherchieren und tolle Vortragen. Es war wie immer sehr spannend.
Und wieder mal keine Toten.
Warum zeigst du uns jetzt deine Plauze, Jochen? Womit haben wir das verdient?
Nee, ich muss den Arm über meinen Laptop zu dem Outro-Knopf und dann muss ich den Deckel des Laptops verbiegen.
Aber warte noch kurz, weil ich habe noch einen Wunsch. Vielleicht, habt ihr auf Netflix Shiny Flakes gesehen, diese Dokumentation?
Ja, mega, oder?
Oh, nee.
Also es gibt ja die Serie How to Sell Drugs Online Fast, in der ich eine gewichtige Rolle spiele in der dritten Staffel als Kantinenmitarbeiter Nummer 3. Und es gibt dazu von der Bild- und Tonfabrik jetzt auch eine Dokumentation über den echten Teenage-Druglord, im Prinzip auf Basis dessen die Serie erzählt wird. Und diese Dokumentation heißt Shiny Flakes, gibt es auf Netflix. Und das handelt eben von diesem Jungspund, der online Drogen verkauft hat und dadurch sehr viel Kohle gemacht hat und auch in Knast muss. Und ich dachte nur, vielleicht können wir uns dem Thema mal widmen, wenn das irgendwann mal passt oder so, weil das echt eine geile Doku ist und ein spannendes Thema. Und das
da gibt es auch viele, ne? Also wenn es so um
Podcast-mäßig Darknet, aufbereitet werden.
Dark Web und Drogen und so geht, da kann man auch viele Themen nehmen.
Aber vielen Dank für den Netflix-Tipp, weil dieser Typ, der ist so unglaublich, ne? Der ist so jung und der ist so cool. Also
war schon 7 Jahre im Knast irgendwie und es juckt ihn überhaupt nicht.
Ja, der sitzt da und ist total okay mit allem, ne? Das ist irre. Also macht wirklich Spaß anzugucken. Toll geschnitten. Ja.
Shiny Flakes kann man sich mal angucken. Ja. Die wahre Geschichte hinter How to Sell Drugs Online Fast.
Und muss man How to Sell Drugs zuerst gucken oder geht es auch ohne?
Nö, okay. Geht auch ohne.
Also How to Sell Drugs Online Fast ist ja auch mehr so eine Adaption. Das ist ja ist nicht nur die basiert auf diesem Fall, aber.
Und spielt in Deutschland. Ist das Original auch in Deutschland? Das ist der Kriminalfall in Deutschland?
Ja. Also ist echt irre. Und der hat wahrscheinlich auch immer noch Kohle, weil der hat das wahrscheinlich in Bitcoins angelegt. Und deshalb hat er auch so gute Laune.
Ja, und ist auch, Etienne, das ist auch so ein Schweiger, ne? So, der sagt auch so wenig und damit ist der so laut, ne? Und dann guckst du dem so ins Gesicht und die Kamera hält nochmal drauf und denkst, genau. So wie du.
Ja.
Das sind halt Guru-Fähigkeiten.
Ja, einfach die ein Leute Typ, der sich ständig zurückhält, nicht dauernd im Mittelpunkt stehen muss.
Genau.
Ja. Okay. Gut. Cool, dann vielen Dank. Das war Verbrechen ohne richtigen Namen, Folge 16. In 2 Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Und danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne mal ein Sternchen Geld. Ja, gebt uns gerne mal irgendwie eine gute Bewertung bei Apple Podcasts oder so und empfehlt uns weiter. Die Konkurrenz ist schließlich groß in diesem Segment. Und dann hören wir uns spätestens in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.